Ja, schönen guten Morgen. Das erste ist, ich bin kein Experte fürs Internet. Das zweite ist, meine, weiß ich nicht, angeborene, antrainierte Widerständigkeit zeigt sich schon darin, ich habe weder auf PowerPoint noch sonst irgendwas digital vorbereitet, sondern habe einzig und allein mich irgendwie in aller Frühe dahergebracht. Der Auftrag, wenn man so will, war, ein bisschen sich Gedanken darüber zu machen, welchen Zusammenhang gibt es zwischen Kinderrechten, einerseits den niedergeschriebenen, den beschlossenen Kinderrechten und der Lebensrealität von Kindern und Jugendlichen. Die Kinderfreunde beschäftigen sich im Prinzip schon seit Jahrzehnten mit diesem Thema der Kinderrechte. Die wesentlichste Basis, die es dafür gibt, ist die sogenannte UN-Kinderrechtskonvention, die 1989 fertiggestellt und 1990, wenn man so will, letztendlich wirklich auf den Weg gebracht worden ist von den Vereinten Nationen. 1992 hat dann Österreich diese Konvention ratifiziert, also sie als unterstützenswert angesehen. Und die Debatte, die es in Österreich darum gibt in den letzten Jahrzehnten oder Jahren zumindest, ist, ob sie nicht, wenn man so will, verfassungsrechtlich verankert werden sollte, denn dann würde das rechtlich sehr viel mehr Gewicht kriegen in Österreich. Diese 54 Artikel der Kinderrechtskonvention sind aber nicht der erste Wurf gewesen, um international zu versuchen, Rechte der Kinder niederzuschreiben. Schon der Völkerbund hat in den 20er Jahren eine Genfer Erklärung über die Rechte der Kinder formuliert und 1959 hat dann schon die UNO eine Erklärung über die Rechte des Kindes herausgegeben. Das heißt also, diese Gruppe der Kinder, wobei man dazu sagen muss, in dieser Kinderrechtskonvention der UNO geht es bis 18-Jährige, also jene, die nicht volljährig sind, die werden da als Kinder subsumiert. Ich habe einen Sohn, der ist 14, der wird wahrscheinlich schon seit 3-4 Jahren einen Ausschlag kriegen, wenn man ihn zu offensiv und zu laut als Kind bezeichnen würde. Aber das müssen wir immer mitdenken, also es geht da um die bis zu 18-Jährigen. Das heißt also, seit vielen Jahrzehnten ist den Mächtigen, den Handelnden bewusst, bei diesen Kindern handelt es sich um eine Gruppe, die besonders behandelt werden muss, wo besondere Rechte festgeschrieben werden müssen, weil sie sonst unter die Räder kommen. Und ich denke, diese Kinderrechtskonvention hat zwei Zugänge, und die sind auch in der Debatte ums Internet von Bedeutung. Diese zwei Zugänge sind, dass es einerseits festmacht und festschreibt und fordert, dass Kinder bei allen Themen, die sie berühren, gehört werden, beteiligt werden. Dass also Kinder in all ihren Lebensumständen, in all ihren Lebenszusammenhängen immer als Subjekte wahrgenommen werden, die mitreden, die mitbeteiligt sind, die ihr Leben zumindest mitregeln und mitentscheiden. Das ist der eine wesentliche Zugang. Und der zweite ist, dass es immer auch den Charakter von Schutzmaßnahmen hat. Das heißt also, dass ganz bewusst festgeschrieben wird, in welchen Zusammenhängen, in welchen Umständen Kinder vor dem wirklichen Leben, das wir Erwachsenen leben müssen, besonders geschützt werden müssen. Das heißt also, dass Kinder und Jugendliche schützenswert sind, weil sie sich vor bestimmten Dingen sonst alleine und auf sich selbst geschützt nicht ausreichend wehren können und, wie gesagt, unter die Räder kommen. Wobei dieses Schützen nicht nur vor offensiver Repression notwendig ist, sondern dieser Schutz ist auch notwendig, wenn Kinder so völlig beliebig in Pädagogen nennen das manchmal in hilflosen Freiräumen leben müssen. Das heißt also, es gibt da eine Überforderung, es gibt da einen Druck auf Kinder und Jugendliche, weil es manchmal keine Regeln gibt, weil sie in Möglichkeiten, in Zusammenhänge hineingestoßen werden, wo sie selbst keine Chance haben, das selbstständig zu regeln und selbstbestimmt darin wirklich leben können, sondern wie gesagt, unter diesen hilflosen Freiräumen, in denen sie leben, leiden. Das heißt also, es geht um den Zusammenhang der Mitsprache, wenn man rechtliche Aspekte, wenn man diese Kinderrechtserklärung hernimmt, Also dass Kinder in all den Dingen, die sie betreffen, mitreden können, dass sie daran beteiligt sind, wann Entscheidungen fallen. Das ist der erste, der wichtige Aspekt. Und der zweite wichtige Aspekt ist, dass Kinder geschützt werden müssen. Vor unterschiedlichsten Dingen. Also in der Eingangsmoderation ist schon angeführt worden, also es geht darum zum Beispiel, wenn es um Neonazis geht, es geht darum, wenn es um Gewalt geht, es geht darum, wenn es um sexuelle Ausbeutung geht und, und. Also das könnte man ja fast beliebig fortsetzen. Das heißt also, Kinder müssen geschützt werden und diese Kinderrechtserklärung bietet dafür rechtliche Möglichkeiten. Wobei in Österreich, wenn es um die Diskussion geht, die Kinderrechtskonvention in den Verfassungsrang zu erheben, gibt es immer wieder den Einwand dagegen, dass in Österreich das sowieso verwirklicht ist und das möglicherweise eine Problematik der Entwicklungsländer ist, zum Beispiel in der Kinderrechtskonvention ist die Thematik von ab welchem Alter können Kinder Soldaten werden, können Kinder und Jugendliche zum Militär gehen, eingezogen werden, die ist dort behandelt und dann wird das immer wieder hergestellt, also Kinderschutz, Kinderrechtskonvention ist eine Frage der dritten Welt, wo Kinder offensichtlich ausgebeutet werden. In Österreich wäre das alles verwirklicht und daher kein Thema mehr. Wenn man sich es genauer anschaut, dann ist es natürlich nicht so. Also ich würde nur zwei Dinge sagen, die in der aktuellen Debatte immer wieder eine Rolle spielen. Das eine ist, dass wir in Österreich die Situation haben, dass jugendliche Flüchtlinge endlos lang in Schubhaft gehalten werden können, ohne Verfahren, ohne eindeutigen gerichtlichen Beschluss. Es ist eine Sache, die immer wieder eine Rolle spielt, wenn es um Kinderrechtskonvention in Verfassungsrang erheben in Österreich geht. Und die zweite ist noch sehr viel offensichtlicher und bekannter. Natürlich gibt es Gewalt gegen Kinder, natürlich gibt es Missbrauch von Kindern in vielerlei Hinsicht. Und daher kann man nicht einfach sagen, Kinderschutzmechanismen und damit auch Kinderrechtskonvention ist sowieso verwirklicht und alltäglich. Und daher braucht man es nicht. Wenn man jetzt den simplen Schluss sie vornimmt und sagt, das Internet ist in Wirklichkeit ein Abbild der Wirklichkeit und eine Widerspiegelung dessen, was in der Realität passiert. Manches offensichtlicher, als es im wirklichen Leben passiert oder es bietet Möglichkeiten, Dinge, die sonst nur im ganz Verborgenen und im ganz Versteckten passieren, auf einmal sichtbarer zu machen oder sichtbarer dazuhaben, dann heißt es für mich natürlich, dass all die Debatten um Schutz und Rechte, die es für und mit Kindern ganz allgemein und ganz generell gibt, auch fürs Internet und für die digitalen Welten passen und gehören. Und daher geht es darum, jene Chancen und jene Risiken oder Grauslichkeiten, die es im realen Leben gibt, im Internet aufzuspüren, deutlich zu machen und für Kinder einerseits Rechte zu eröffnen und andererseits vor gefährlichen Situationen sie zu schützen. Wenn man sich die Realität vielleicht anschaut, wie Kinder und Jugendliche das Internet nutzen, dann habe ich immer einen sehr, sehr einfach empirischen Zugang zu diesem Thema. Meine Frau ist Hauptschullehrerin in Heid, das heißt, das ist so eine Vorstadt von Linz. Und auf meine Frage, wie viele ihrer Schüler haben zu Hause einen Internetzugang, sagt sie, sie schätzt, wobei das Schätzen nicht einfach so ins Blaue hinein ist, kann gleich sagen, was die Datenbasis dafür ist, sie schätzt, dass es derzeit etwa ein Viertel der Schüler ist, die zu Hause keinen Internetzugang haben, die also, wenn man so will, auf andere Formen des Zugangs angewiesen sind, wobei sie dazu sagt, das hat sich im Prinzip radikal reduziert, also nur vor 4, 5 Jahren waren mehr als die Hälfte ihrer Schüler von einem privaten, das heißt familiären Internetzugang ausgeschlossen. Das heißt aber, trotzdem gibt es nach wie vor eine nicht so übersehende Minderheit an Kindern und Jugendlichen, die keinen eigenen privaten Internetzugang haben. Das ist dann das nächste Thema, dass es nicht wenige Schüler und Schülerinnen gibt, die da sagen, wir haben einen Internetzugang, aber ich darf den nur sehr restriktiv nutzen, weil der Vater sagt, das kostet zu viel oder die Mutter sagt, da gibt es so viele fürchterliche Dinge und daher darfst du da nicht aktiv werden. Oder umgekehrt, also dieses Fürchten und das Kostenargument kommt von beiden Seiten. Das ist das eine. Das zweite ist, und ich bin auf das gestoßen, es hat offensichtlich im Rahmen von Veranstaltungen schon eine Rolle gespielt, weil ich seitdem in den Nachrichten gelesen habe, Kids nutzen im Internet in erster Linie Spiele und die Möglichkeit zu chatten. Das heißt also, das, was man so als Erwachsener oder mit irgendeinem forschen pädagogischen Anspruch versehen, immer wieder sieht, dass Kinder lernen, sich Informationen zu beschaffen oder Kinder lernen, sie organisiert auszutauschen, Informationen weiterzugeben, sie zu organisieren, möglicherweise im politisch-gesellschaftlichen Sinn. Das wird von diesen Kindern und Jugendlichen kaum genutzt. Also das, was wie gesagt genutzt wird, ist Chatten und ist Spiele nutzen im Internet. Wenn man es also ernst nimmt und meint, dass das Internet Chancen bietet, zu Informationen zu kommen, wie gesagt, sie auszutauschen, zu Dingen zu gelangen, zu denen man sonst nicht gelangt, dann muss es meiner Ansicht nach ein Bildungsauftrag auch an die gesellschaftlichen pädagogischen Einrichtungen, und das sind in erster Linie die Schulen, da muss es auch einen entsprechenden pädagogischen Auftrag geben, Kinder und Jugendliche in die Lage zu versetzen, das Internet nicht nur einfach in ganz kleinen Bereichen zu nutzen, sondern sehr viel breiter und sehr viel größer und tatsächlich nicht nur passiv bestimmte Dinge abfragen zu können, sondern tatsächlich auch aktiv, wenn man so will, als aktiver Teil da sich zu beteiligen. Wenn man nur mal den Schritt weitermacht und sich dieses Thema des heurigen Festivals hernimmt und die Frage nach der Privatheit stellt, dann spielt es natürlich eine entscheidende Rolle, wobei auch das Thema des Festivals heuer widerspiegelt das ja, das völlig ungeklärt und offen ist. Also eine Sache ist vorher schon gekommen, ich war voriges Wochenende mit Frau und Sohn in London und mein Sohn hat irgendwann angefangen, die Kameras zu zählen, die an jedem Hauseck montiert sind und in jeder U-Bahn-Station an 17 Ecken. Und wenn die irgendwie einen Terroristen suchen, weil anscheinend das ist das Wichtigste, was es überhaupt gibt dafür, dann werden sie am vergangenen Wochenende immer einen 14-Jährigen finden, der irgendwo in jede Kamera hineinwinkt. Weil das so absurd ist, dass man offensichtlich jeden Schritt in dieser Stadt B und überwacht wird. Und das natürlich auch nur möglich ist, weil es Chancen gibt, es digital zu speichern. Mit alten Speichermedien wäre das in dem Umfang wahrscheinlich gar nicht möglich gewesen. Eine zweite Sache, wo ich sehr skeptisch bin, ob das tatsächlich eine Ausweitung, ein mehr und transparent bedeutet, oder ob das nicht viel mehr, wenn man so will, Beliebigkeit ist, wo man sich irgendwie damit beschäftigt. Das sind diese Blogs, die es in vielerlei Varianten gibt, jetzt in meinem fortgeschrittenen Alter und nur dazu mit einer offensichtlich angeborenen Skepsis, dass man irgendwas Neues nur beherrschen kann, bin ich auch da sehr vorsichtig. Jetzt habe ich mir in den letzten Tagen zum Beispiel das Blog vom Erwin Buchinger, vom Sozialminister, angeschaut. Über das bin ich zufällig gestolpert im Internet. Ich kenne den Erwin Buchinger aus gemeinsamen Studientagen da in Linz. Und dann habe ich mir irgendwie gedacht, ich hoffe nur, dass er irgendwen hat, der das macht für ihn. Wer denn Zeit aufzuwenden für etwas, was zumindest für mich überhaupt keinen Informationswert hat. Der macht wirklich jeden Tag Einträge. Und da kann man dann lesen, um sieben ist er schon im Büro und dann gibt es ein Media-Clipping mit dem Büroleiter und der Pressesprecherin und dann redet er mit dem Journalisten, geht auf die Sitzung und dann macht er die Ehrung mit dem und dann diskutiert er mit dem und um 7 auf die Nacht fährt er dorthin und um 9 auf die Nacht geht er heim und dann schaut er sich Zeit in B2 und dann geht er eine Stunde laufen. Wenn man so will, die Zukunft von Transparenz demokratisch gewählter Politiker ist, dann bin ich sehr im Zweifel, ob das irgendein Fortschritt ist. Da bin ich lieber, ich weiß das nicht. Ja, weil das ist nur etwas, was mich Kopfschütteln macht, einerseits und andererseits mich wirklich auch mit der Frage beschäftigt, wann er selber zu dem Zeit hat, dann stimmt irgendwas nicht. Einen Aspekt möchte ich zum Schluss nur sagen, das so aus der Tradition der Kinderfreunde vielleicht auch erklärbar ist, warum mich das beschäftigt. Die Kinderfreunde sind in der Zwischenzeit vor 99 Jahren gegründet worden als Arbeiterverein Kinderfreunde. Das heißt also, wir sind von unserer Geschichte her ein Verein, der aus der Arbeiterbewegung kommt, wo Arbeitereltern sich Anfang des 20. Jahrhunderts zusammengeschlossen haben, um ihren Kindern Chancen zu eröffnen, die sie sonst nicht gehabt hätten, was die Freizeit, was Fürsorge betrifft, was Kultur betrifft und so weiter und so fort. Ich bin mir nicht sicher, wie viele Aspekte dieser digitalen Welten, sowohl was Transparenz als auch Souveränität im Nutzen betrifft, nicht auch zum Teil alte Klassenkonstellationen der Gesellschaft widerspiegeln. Also ist es nicht so, dass jene, die sehr blauäugig mit dem umgehen und zum Beispiel ihre Spuren hinterlassen, jene sind, die nicht ausreichend gebildet und geschult sind? Oder ist die Möglichkeit, Dinge zu nutzen, souverän zu nutzen, nicht wiederum geknüpft an gesellschaftliche Herkunft, an finanziellen Hintergrund in der Familie und so weiter und so fort? Ich habe das Beispiel von der Hauptschule meiner Frau gesagt, oder dort, wo meine Frau unterrichtet. Ist es nicht so, wenn man sich das zum Beispiel wiederum in einem Gymnasium anschaut, dass man genau auf andere Zahlen kommt, dass Schüler, die dort sind, das sehr viel souveräner nutzen und das nicht nur aufgrund des Bildungshintergrunds und aufgrund der Schule, sondern auch, weil eben der familiäre, in einem sehr altmodischen Duktus gesagt, der Klassenhintergrund ein ganz anderer ist. Also auch das ist mir ein Anliegen, wenn man schon von neuen Medien redet, von neuer Transparenz und neuen Informationschancen spricht und von Risiken spricht, dass man auch diese sozialen Strukturen der Gesellschaft im Hintergrund oder in den realen Parallelwelten mitbedenkt. Ja, in dem Sinn hoffe ich, dass ich zumindest einige Aspekte gesagt habe, die zum Thema passen und die weiter besprochen werden können. In dem Sinn herzlichen Dank.